HR Info. Politik.
Sind Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien unmoralisch? Die SPD sagt ja, zumindest solange Saudi-Arabien in einen Krieg verwickelt ist. In einen Krieg, der sich zur größten humanitären Katastrophe der Welt entwickelt hat. Der Krieg im Jemen. Dieses Wochenende sollte die Frist für den Exportstopp enden. Die Bundesregierung hat die Frist aber bis Ende März verlängert. Deutsche Waffenexporte nach Saudi-Arabien, ein unmoralisches Geschäft? HR Info Politik, heute mit Dorothee Holz. Doch nicht der Jemen-Krieg hat zum Waffenembargo gegen Saudi-Arabien geführt, sondern die bestialische Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi. Dieser Mord hat aber auch die Öffentlichkeit mehr bewegt als die vielen Toten, auch die vielen toten Kinder im Jemen. Der Rüstungsstopp, eine moralische Entscheidung, allerdings mit Folgen für Bündnispartner, für die deutsche Industrie, Arbeitsplätze und auch für die Große Koalition. Die Sozialdemokraten haben auf jeden Fall die Öffentlichkeit auf ihrer Seite.
Ohne Waffen Frieden schaffen, ohne Waffen Frieden schaffen, ohne Waffen.
Die Friedensbewegung ist immer noch fest verankert in der deutschen Gesellschaft. Zwei Drittel sind generell gegen Rüstungsexporte, rund 80% gegen Waffenexporte in Kriegsgebiete. Ein ähnliches Bild im Bundestag. Die Linke mit der radikalsten Position. Jan van Aken, Linken Außen- und Sicherheitspolitiker, vor kurzem im Deutschlandfunk.
Ich habe jetzt gehört, dass Jeremy Hunt geschrieben hat, den deutschen Rüstungsunternehmen drohen Umsatzeinbußen in Höhe von 2 Milliarden Euro. Ich finde das eine gute Nachricht.
Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe eine gute Nachricht? Das dürfte die Beschäftigten in Rüstungsunternehmen in Alarmstimmung versetzen. Sie bekommen das Embargo gegen Saudi-Arabien ja jetzt schon zu spüren. Vor allem die Peenewerft in Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern. Dort baut man Patrouillenboote für Saudi-Arabien, die jetzt nicht mehr exportiert werden dürfen. Christoph Prössel war vor Ort.
Vier Patrouillenboote liegen an der Pier der Peenewerft in Wolgast. In der Halle nebendran stehen noch einmal zwei fertige Boote. Der Rumpf und der Aufbau in Marine grau. Auf den Schiffen steht in Englisch und Arabisch Küstenwache Saudi-Arabien. Dorthin sollen die Boote exportiert werden, doch derzeit passiert das nicht. Die Bundesregierung hat im Herbst 2018 entschieden, vorerst keine Rüstungsgüter mehr nach Saudi-Arabien zu liefern. Auslöser war die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi. Für die Peenewerft sei das eine schwierige Situation, sagt Ferdinand Mühlens, einer der beiden Geschäftsführer der Werft.
Die Lieferanten wollen von uns wissen, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Die Mitarbeiter wollen natürlich wissen, wie geht's weiter und wann geht's weiter, wann ist Schluss mit Kurzarbeit. Und das ist insgesamt, wenn man das alles so kaufmännisch mal aufsummiert, eine ganz erhebliche Belastung, die die Werft hier zu verkraften hat im Augenblick.
Wie hoch die finanzielle Belastung für die Peenewerft ist, will Mühlens nicht sagen. Das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern im Osten von Mecklenburg-Vorpommern gehört zur Lürsenwerft aus Bremen. 15 Schiffe wurden bereits nach Saudi-Arabien exportiert. Der Auftrag umfasst verschiedenen Berichten zufolge insgesamt 33 Patrouillenboote. Diese Zahl bestätigt Lürsen nicht. Rund 60 Personen sind derzeit für Kurzarbeit angemeldet, erhalten also einen Teil ihres Nettolohns von der Bundesagentur für Arbeit. Lürsen stockt auf, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf rund 80% des Gehaltes kommen. Harald Jäkel, Geschäftsführer der Werft, zur Stimmung in der Belegschaft.
Ich würde sagen, ein Stück weit eine Resignation, weil es gab natürlich erstmal Zeichen der Politik, dass sehr schnell entschieden wird. Das Ganze hat sich nun, wenn es so kommt, wie es sich abzeichnet, dreimal verschoben.
Verunsicherte Mitarbeiter in einer Werft in einer besonders strukturschwachen Region. Ihnen droht sogar der Verlust ihrer Arbeitsplätze. Eine folgenschwere politische Entscheidung also. Sabine Müller, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Besonders die SPD steckt da in einem Dilemma. Sind der SPD die Arbeitsplätze egal?
Nein, natürlich sind der SPD die Arbeitsplätze nicht egal. Wenn das so wäre, dann wären, glaube ich, auch die Diskussionen innerhalb der Partei zumindest ein bisschen weniger schwierig, weil dann wäre ja zumindest mal ein Faktor in der Debatte weg. Wir reden ja hier, das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, über eine sehr komplexe Debatte mit ganz vielen Faktoren, die da reinspielen. Moral, Menschenrechte, Arbeitsplätze, das Ziel in der EU im Verteidigungssektor enger zusammenzuarbeiten, die Frage nach der Verlässlichkeit Deutschlands gegenüber internationalen Partnern, das alles will halt irgendwie bedacht und abgewogen sein.
Manuela Schwesig steht wohl stellvertretend oder besonders für dieses Dilemma. Sie ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie will natürlich die Arbeitsplätze schützen, hält sich aus der Debatte raus und fordert von Berlin eine Entscheidung. Wie könnte die denn aussehen?
Ja, das ist die gute Frage. Im Moment hat man das Gefühl, dass hier in Berlin ehrlich gesagt relative Ratlosigkeit herrscht, wie man aus dieser Frage rauskommt. Wir haben es ja jetzt erlebt, das Embargo ist nochmal um 3 weitere Wochen verlängert worden. Und das hat einfach damit zu tun, dass man hier immer mal wieder zusammensitzt, überlegt, wie kann das tatsächlich weitergehen und im Moment noch keine Entscheidung gefunden hat. Das wird aber natürlich nicht immer so weitergehen können. Irgendwann wird eine Entscheidung getroffen werden müssen.
Es prallen auf jeden Fall Grundsätze, muss man sagen, aufeinander. Vor allem, wenn man Rolf Mütze nicht nimmt, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Er sagt, unsere Grundsätze sind friedenspolitische Überzeugungen. Moral steht für ihn also über Realpolitik.
Ich glaube, man muss dazu wissen, dass Rolf Mütze nicht, der ja Fraktionsvize und Außenexperte ist, überhaupt kein außenpolitischer Hardliner ist im Sinne von, dass er sich Realpolitik generell verschließen würde. Das ist schon ein sehr besonderer Außenpolitiker. Aber beim Thema Waffenexporte fährt er halt eine harte Linie und zwar unter Berufung auf gute Traditionen in der SPD. Dieses Zitat im Wortlaut heißt so, unsere Grundsätze sind Konsequenz deutscher Geschichte und friedenspolitischer Überzeugungen. Und Mützenich weiß bei dem Thema, glaube ich, auch, dass er die Mehrheit seiner Fraktionskollegen hinter sich hat. Also es wird geschätzt, dass so etwa 80% der SPD-Abgeordneten dafür sind, Waffenexporte in Drittstaaten ganz zu verbieten.
Sie haben es schon angesprochen, kehrt die SPD zu ihren, ja, ich nenne es mal friedenspolitischen Wurzeln zurück oder ist es doch mehr Wahlkampf?
Ich glaube, es ist ein bisschen was von beidem. Ich meine, die SPD ist ja gerade generell dabei, sich rückzubesinnen auf ihre Wurzeln, mit sich selbst da ins Reine zu kommen. Sie hat das Hartz-IV-Trauma jetzt hinter sich gelassen. So sieht es zumindest aus. Sie macht weitreichende neue Sozialstaatspläne. Und Friedenspolitik war immer ein starkes SPD-Thema. Aber muss man sagen, das ist natürlich nicht nur ein Prozess nach innen, sondern es geht auch darum, das eigene Profil nach außen zu schärfen, sich von der Union abzusetzen, abzugrenzen. Und ich glaube, gerade auch beim Thema Krieg und Frieden setzt die SPD darauf, dass sie die Bevölkerung hinter sich hat. Ich denke, das ist jetzt keine Frage, die an sich Wahlen entscheidet als Einzelfrage. Aber es ist, glaube ich, schon ein Puzzlestück bei der Suche der SPD nach sich selbst.
Könnte es zu einer Zerreißprobe kommen für die Große Koalition?
Das ist, glaube ich, schon einfach eine ganz schwierige Sache, weil die muss sich jetzt einfach entscheiden, wie kann sie da irgendwie zusammenkommen. Es gibt Druck von außen, von den europäischen Partnern und diesen Druck gibt die Union im Moment auch ziemlich an die SPD weiter, also Kanzlerin Merkel, Verteidigungsministerin von der Leyen und die SPD muss jetzt einfach gucken, was macht sie damit. Es gibt natürlich Leute, die versuchen da irgendwie einen Kompromiss hinzubekommen. Ich glaube, Heiko Maas, der Außenminister, ist sicher da der Genosse, der den schwierigsten Spagat zwischen Moral und Realpolitik versucht hinzubekommen. Der weiß natürlich einerseits, wie seine Partei tickt, was die will. Der kriegt Druck von den Abgeordneten. Andererseits will er natürlich auch als Außenminister nicht, dass Deutschland da irgendwie einen Sonderweg geht. Der ist mit seinen europäischen Partnern entzweit.
Sie haben schon von Sonderweg gesprochen und von den Bündnispartnern, vor allem den europäischen Partnern. Die SPD ist auch eine Europapartei. Also das Dilemma ist ja dann noch größer. Also einerseits friedensbewegte, moralische Argumente, aber auch die Verpflichtung gegenüber den Bündnispartnern. Wie will man das lösen?
Naja, im Koalitionsvertrag stand ja noch, dass man darauf hofft, die Bündnispartner auch auf die Linie einzuschwenken. Da hieß es halt, wir wollen diese restriktive Exportpolitik mit Blick auf den Jemen auch mit unseren Partnern im Bereich der europäischen Gemeinschaftsprojekte verabreden. Man stellt aber jetzt fest, ehrlich gesagt wenig überraschend, dass die europäischen Partner gar keine Lust auf diese restriktive Exportpolitik haben. Also Frankreich und Großbritannien machen massiv Druck auf Deutschland. Es gibt Leute in der SPD, die versuchen das jetzt so zu drehen, zum Beispiel der frühere Außenminister Sigmar Gabriel, die sagen, also wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob die Frage nach europäischer Zusammenarbeit irgendwie nur am Militär hängt und dass Europa scheitert, wenn die Deutschen nicht bereit sind, Waffenexporte genauso zu machen, wie es die Franzosen oder die Briten wollen. Aber das ist schon auch im Moment die Strategie der SPD zu sagen, Leute, tut nicht so, als ob sozusagen Europa zusammenbricht, wenn wir jetzt nicht Richtung Jemen bzw. Richtung Saudi-Arabien genauso exportieren, wie die Franzosen uns das vorschreiben wollen. Da muss es schon irgendwie Spielraum geben.
Sabine Müller in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Infopolitik heute zu Waffenexporten nach Saudi-Arabien und dem Zwiespalt zwischen Moral und Realpolitik. Wie es nach dem Embargo Ende März weitergehen soll, darüber schweigt die Bundesregierung. Die Rüstungsindustrie, auch die Beschäftigten der Peenewerft, muss also weiter mit der Unsicherheit leben. Sie ist wie kein anderer Industriezweig abhängig von der Politik. Andreas Heigen.
Die Rüstungsindustrie wird in Deutschland vom Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie BDSV vertreten. Nach eigenen Angaben sind in der Sicherheits- und Rüstungsindustrie mehr als 135.000 Menschen direkt beschäftigt. Von der Vernetzungstechnik für die Feuerwehr über Polizeiequipment bis hin zu etwa Panzern und Maschinengewehren werden in diese Zahlen viele Wirtschaftszweige mit eingerechnet. Das macht es undurchsichtig. Doch wer baut also in Deutschland Waffen? Christoph Podien vom Verband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nennt große deutsche Hersteller.
Es gibt Namen wie Airbus Defence and Space für fliegendes Gerät, es gibt Rheinmetall und Krauss Maffei Wegmann für gepanzerte Fahrzeuge, es gibt ThyssenKrupp Marine Systems und die Lürssenwerft zum Beispiel für größere Überwasser- und Unterwasserschiffe, also ThyssenKrupp zum Beispiel.
Gefragt rund um den Globus sind zum Beispiel auch Waffen von den Herstellern Karl Walter und Heckler & Koch. Heckler & Koch zählt zu den größten Pistolen- und Gewehrherstellern weltweit. Neben EU- und NATO-Ländern und anderen Partnern gehen deutsche Rüstungen auch an die Bundeswehr. Doch es kaufen auch sogenannte Drittländer Kriegswaffen bei den deutschen Herstellern. Große Abnehmer sind zum Beispiel Algerien und Ägypten. Politisch ist das hoch umstritten.
Inzwischen geht sogar die Mehrheit der Exporte in Drittländer. Schätzungen liegen zwischen 60% und 90%. Exporte in Drittländer, damit haben unsere Partner in Frankreich, Großbritannien und Spanien kein Problem. Es wird auch munter weiter nach Saudi-Arabien geliefert. Im Gegenteil, der deutsche Sonderweg stößt vor allem den Franzosen sauer auf. Naiv nennt Präsident Macron den deutschen Rüstungsstopp. Sabine Wachs ist Korrespondentin in unserem Studio in Paris. Frau Wachs, wie geht man damit um? In den Medien, in der Politik? Wie groß ist die Entrüstung?
Also Macron hat es ja tatsächlich als naiv bezeichnet im November schon, als die Bundesregierung diesen Exportstopp gegen Saudi-Arabien verhängt hat. Und was sich in dieser Äußerung ganz deutlich zeigt, das ist tatsächlich dieser langjährige aufgestaute Frust, den Frankreich hat, wenn es eben um die deutsche Verteidigungs- und vor allem um die Rüstungspolitik geht. Und das sieht man in der Diskussion auch jetzt. Also natürlich wird wieder gesagt in Frankreich, im Prinzip macht Deutschland etwas falsch und im Prinzip kann Deutschland nicht alleine entscheiden, dass es nicht mehr exportiert, denn es hängen natürlich auch französische Firmen an dieser ganzen Exportgeschichte nach Saudi-Arabien. Es ist so ein bisschen nach dem Motto, wie man das hier in Frankreich sieht, die Deutschen wollen sich ihre Finger nicht schmutzig machen. Die Deutschen wollen mit diesem Exportstopp versuchen, sich vielleicht auch moralisch zu erhöhen.
Gibt es in Frankreich keine Diskussionen darum? Stellt man da nicht die Frage der Moral?
Also nein, in Frankreich wird darüber kaum bis gar nicht diskutiert. In Frankreich wird aber die Rüstungspolitik und werden Rüstungsexporte, um das danach zu verstehen, auch nicht isoliert betrachtet. Sie sind ein Teil dieser generellen militärischen oder verteidigungspolitischen Strategie des Landes. Es geht im Prinzip darum, im Verteidigungsfall muss Frankreich einsatzfähig sein. Und Frankreich hat, anders als Deutschland, mit den Terroranschlägen der vergangenen Jahre gesehen, dass es angegriffen wird und will in der Lage sein, sich zu verteidigen. Und darüber herrscht eigentlich ein ziemlich breiter Konsens in der Gesellschaft und in der Politik.
Es geht aber natürlich auch um handfeste wirtschaftliche Interessen Frankreichs.
Es muss sich natürlich rechnen, diese Waffen zu exportieren. Und das ist dann vereinfacht auch dargestellt, so die Grundargumentationslinie zumindest auch der Wirtschaft, die halt sagt, ja, um das Geschäft mit dem Waffen, mit der Waffenproduktion rentabel zu halten und wir brauchen die Waffenproduktion, denn wir brauchen sie für unsere Verteidigung, müssen wir sie eben auch exportieren.
Ja, Sie haben schon gesagt, die politische Zustimmung zur Rüstungsindustrie und auch Exporten kommt von allen Seiten, von rechts bis links. Erklären Sie uns das.
Ja, da kommen wir dann tatsächlich auf den Punkt wieder, dass in Frankreich einfach ein ganz anderes Verständnis von Verteidigung herrscht. Wo es in Deutschland dann zu Großdemonstrationen kommen kann, wenn es um Waffenexport oder Kriegseinsätze geht, ist das in Frankreich ein einfacher Vorgang, der von dem großen Teil der Bevölkerung ja zumindest mal als notwendiges Übel akzeptiert wird. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich der fundamentale Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland.
Das liegt natürlich auch an der sehr unterschiedlichen Geschichte, denke ich.
Ja, also die unterschiedliche Geschichte natürlich fließt ganz stark auch in diese Auseinandersetzung um Waffenexporte, die jetzt auch zwischen Frankreich und Deutschland besteht, wieder rein. Frankreich hat natürlich einfach nicht diese Nachkriegsgeschichte, die Deutschland hat. Frankreich ist aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen als einer der Siegermächte. Frankreich hat seinen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Frankreich ist eine Atommacht. Frankreich hat ein ganz anderes aus der Geschichte heraus, ein ganz anderes Verständnis von Verteidigung. Und das sieht man natürlich dann auch bei den Waffenexporten, wo eben nicht solche starken Bedenken da sind wie in Deutschland.
Gibt es in Frankreich überhaupt keine Rüstungskontrollen? Ist das egal, wohin die Waffen gehen, auch in Kriegsgebiete?
Also natürlich wird in Frankreich genau wie in Deutschland auch werden Rüstungsexporte kontrolliert. In Frankreich, wie es auch in Deutschland der Fall ist, sind Rüstungsexporte per se erst einmal verboten. Das heißt, das Unternehmen, das exportieren möchte, muss anfragen. In Frankreich bei der Regierung, die beschäftigt sich mit dieser Anfrage und erteilt dann das Ja oder Nein. Das passiert auf Grundlage von sehr eng gesteckten Regeln, auch auf Grundlage von einem EU-Verhaltenskodex, dem sich alle europäischen Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Aber was in Frankreich anders ist, ist zum einen geht dieser ganze Prozess wesentlich schneller vonstatten als in Deutschland. Das heißt, es wird wesentlich schneller geprüft. Und auf der anderen Seite, in Deutschland hat das Parlament das Recht, Einspruch einzulegen, zu protestieren gegen eine Waffenlieferung. Das hat das Parlament in Frankreich bis jetzt nicht. Das fordert das Parlament allerdings. Die Parlamentarier fordern mehr Mitsprache beim Waffenexport von Frankreich aus.
Wenn ich das alles so höre, dann sieht es danach aus, als ob die Welten, die deutschen und die französischen, in diesem Punkt doch sehr, sehr weit auseinander liegen.
Sie liegen sehr weit auseinander. Man könnte vielleicht sogar sagen, sie passen überhaupt nicht zusammen, wenn es um diese Rüstungsexporte und um die Rüstungspolitik geht. Aber Frankreich und Deutschland wollen enger zusammenarbeiten. Sie müssen enger zusammenarbeiten. Alleine schon der europäische Kontext verlangt es. Und da muss man natürlich gucken, wo sind Kompromisse? Wie kann man Kompromisse finden? Ist es nicht vielleicht ganz intelligent, sich erstmal auf einen kleinen gemeinsamen Nenner zu einigen, was gerade im Moment ja passiert, auch in Bezug auf die Rüstungsexporte und dann von dort aus aufzubauen.
Vielen Dank, Sabine Wachs, Korrespondentin in unserem Studio in Paris. Eine schwierige Gemengelage, unterschiedliche Welten, aber auch unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. So spielt die deutsche Rüstungsindustrie für die Wirtschaft insgesamt nur eine untergeordnete Rolle. Deutschland ist aber wichtiger Partner für Briten und Franzosen. Allein 50 Verträge mit französischen Unternehmen können derzeit nicht erfüllt werden, darunter ein Milliardenprojekt, das Grenzsicherungssystem von Airbus. Berlin zeige eine Art moralische Überhöhung, schimpft denn auch Airbus-Chef Tom Enders. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bläst ins gleiche Horn.
Wir Deutschen sollten nicht so tun, als seien wir moralischer als die Franzosen oder menschenrechtspolitisch weitsichtiger als Großbritannien.
So von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sonderrolle, Sonderweg, zu moralisch. Deutschland also auf dem Holzweg gegen die eigene Industrie, gegen die Bündnispartner. Aber kann man in Rüstungsfragen zu moralisch sein? Darüber will ich mit Ottfried Nassauer sprechen, Leiter des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit. Was heißt Moral in diesem, für die meisten doch, schmutzigen Geschäft?
Zunächst mal gibt es zwei Formen der Moral. Es gibt eine politische Moral, die sich daraus ergibt, was sind die politischen Ziele, die die Bundesregierung mit ihrer werteorientierten Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt. Also in der Regel Menschenrechte, Demokratie und freie Marktwirtschaft. Und es gibt auf der anderen Seite die sogenannte persönliche, ethische Moral, wo es um das Verhalten des Einzelnen, was der gut oder schlecht findet, geht. Und wenn man an die politische Moral denkt, dann ist die Bundesregierung natürlich ihren eigenen Werten verpflichtet und hat in diesem Wertewiderspruch zwischen freier Marktwirtschaft und Einhaltung der Menschenrechte im Prinzip auch schon die beiden entscheidenden Kriterien eingebaut, die über Rüstungsexporte entscheiden.
Franzosen und Briten scheinen weniger Probleme damit zu haben, auch mit dem Export in die sogenannten Drittländer, auch den Rüstungsexport nach Saudi-Arabien. Was steckt dahinter? Was ist der Unterschied zur deutschen Rüstungspolitik?
In Frankreich ist die Rüstungsindustrie unter einem starken staatlichen Einfluss. Das heißt, der Staat ist auch noch Kapitalgeber. Und von daher ist der Staat genauso wie die Firmen und die Gewerkschaften und andere Elitekräfte, die da beteiligt sind, besonders daran interessiert, dass die französische Rüstungsindustrie ihre Kapazitäten erhält, dass sie eine führende technologische Rolle spielt. Und das kann sie nur, wenn sie stark exportiert. Das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Die Bundeswehr alleine mit ihrem Bedarf deckt die Kapazitäten und vor allem die technologischen Fähigkeiten der deutschen Industrie in keinster Weise ab.
Und Großbritannien, stecken da auch handfeste wirtschaftliche Interessen mit Saudi-Arabien dahinter?
In der Tat, bei Großbritannien ist die Situation so, dass da auch die Rüstungsindustrie eine zentrale Rolle spielt, aber privatwirtschaftlich organisiert ist und die Regierung sich stark hinter die Wirtschaft stellt, wenn die zum Beispiel sagt, die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, also die MENA-Länder, sind für uns sozusagen der wichtigste Exportmarkt. Saudi-Arabien ist der größte Einzelkunde der britischen Rüstungsindustrie, allein schon durch die ganzen Flugzeugexporte, die in dieses Land gehen.
Ja, Deutschland soll mehr Verantwortung übernehmen. Das fordern die Bündnispartner und meinen damit auch militärische Verantwortung. Das hieß ja dann auch, in Kriegsgebiete zu liefern.
Das heißt in der Tat, dass wir vor allem nicht verhindern, dass die Briten und Franzosen in Kriegsgebiete liefern. Und das heißt mit anderen Worten, dass sie von uns sichere Zusagen haben wollen, dass wir bei gemeinschaftlich produzierten Rüstungsgütern in der Tat ihnen auch die Teile zur Verfügung stellen, die aus Deutschland kommen und da nicht im Einzelfall wie jetzt bei Saudi-Arabien rumzicken.
Soll Deutschland also weiter einen Sonderweg gehen, auch auf die Gefahr, dass es zu einer Zerreißprobe mit den Partnern kommt?
Als Sonderweg betrachtet das ausschließlich die Industrie. Denn auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe europäischer Länder, die gegenüber Saudi-Arabien eine ähnlich restriktive Rüstungspolitik betreiben, wie wir das im Moment tun. Und ansonsten ist die Bundesregierung keineswegs unwillig, an Krisen- und Kriegsländer zu liefern. Denn wenn man sich anguckt, wie sich die Rüstungsexporte in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt haben, dann ist eindeutig zu beobachten, dass erstens die sonstigen Rüstungsgüter, also die Komponenten, im Wesentlichen in den NATO- und EU-Staaten gehen, aber in keinen großen Steigerungen unterlegen haben in den letzten 20 Jahren, während sich die Exporte in Drittländer, also in die besonders umstrittenen Länder, in den letzten 20 Jahren vervierfacht haben und auf der anderen Seite dort über 90% der tatsächlichen Kriegswaffenexporte der Bundesrepublik hingehen, zumindest was die letzten Jahre betrifft.
Wie kann man da Risiken, nenne ich es jetzt mal, minimieren, also dass Waffen in falsche Hände und an den falschen Ort gelangen?
Man kann zum einen versuchen, die Endverbleibserklärungen bzw. den Endverbleib zu sichern. Das heißt, man überprüft ihn auch und wer dagegen verstößt und Sachen weitergibt, der wird bestraft und kriegt keine neuen Genehmigungen mehr. Und man kann zum Zweiten die Beweislast umkehren und sagen, wer mit Rüstungsexporten Geld verdienen will, der muss das auch begründen. Und dadurch, dass er es begründet und die Daten, die Informationen öffentlich macht, kann man darüber diskutieren, bevor das Kind in Brunnen gefallen ist. Und es endet der Zustand, der im Moment existiert, dass nämlich im Dunkeln gut gemunkelt wird.
Wohin geht die Tendenz? Mehr Realpolitik oder mehr Moral?
Ich befürchte mehr Realpolitik, weil die CDU auf die Gewinne und die Interessen der deutschen Industrie gucken will, aber die SPD als der kleinere Koalitionspartner zwar sagt, ich will mehr Moral, aber auf der anderen Seite auch industriepolitische gestaltende Interessen vertritt, insbesondere zum Beispiel im Norden bei der Marineindustrie.
Ottfried Nassauer, Friedensforscher aus Berlin, vielen Dank. Die aktuelle Diskussion um das Embargo über strengere oder schwächere Rüstungskontrollen hat nur einen Vorgeschmack gegeben. Die Auseinandersetzungen über den richtigen Kurs in der Rüstungspolitik dürften sich verschärfen. Vor allem dann, wenn es konkret wird mit der geplanten deutsch-französischen Kooperation. Laut Aachener Vertrag wollen beide Seiten einen gemeinsamen Ansatz für Rüstungsexporte entwickeln. Dann geht es wieder darum, die richtige Antwort auf den Zielkonflikt zwischen Moral und Realpolitik zu finden. Das war hr-Infopolitik zu den Waffenexporten nach Saudi-Arabien. Sind diese Exporte unmoralisch? Sie können die Sendung auch über Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de herunterladen und auch in der ARD-Audiothek finden. Ich bin Dorothee Holz.